Letztendlich geht es eben um eine Ersteinschätzung und eine Behandlungspriorisierung und nicht darum, um irgendetwas irgendjemandem vorzuenthalten. Ich würde sagen, das sind unter 5%, wo ich sage, also ihr hättet jetzt wirklich eigentlich erstmal zum Hausarzt gemusst. Und viele Leute haben doch ein ganz gutes Gefühl, wann sie in die Notaufnahme müssen oder nicht.
Wir haben immer mehr Patienten und das merken wir insbesondere in den Jahren jetzt nach Corona, vorletztes, aber insbesondere auch in diesem Winter, nicht nur gefühlt, sondern gemessen.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir nehmen euch heute mit in unsere zentralen Notaufnahmen nach Siegburg und ins Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg. Zumindest auditiv. Ja, ich selbst war schon mehrfach in der Notaufnahme. Ich habe dort sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und ich finde, gesellschaftlich gesehen, ja, habe ich manchmal das Gefühl, dass Notaufnahmen leider so ein bisschen negativ konnotiert sind. Man muss ewig warten, weil so viel los ist, es herrscht Chaos. Wann kommt man endlich dran? Das sind so, glaube ich, die typischen Fragen, die dann mal aufkommen. Und gerade bei so einem kontroversen Thema finde ich es noch wichtiger, alle Perspektiven zu beleuchten. Denn Fakt ist, auch wenn Notaufnahmen häufig überlastet sind, brauchen wir sie. Und zwar für die dringlichen Fälle. Ich freue mich jetzt sehr über meine beiden Gäste, denn sie leiten jeweils eine Notaufnahme von Helios. Herzlich willkommen, Dr. Silvia Schacher und Udo Sausen.
Hallo.
Ja, hallo.
Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön.
Sehr gerne.
Frau Dr. Schacher, Sie sind Chefärztin der ZNA, der zentralen Notaufnahmen am Helios Klinikum Siegburg. Gebürtig kommen Sie aus Bayern und studiert haben Sie in Bonn, sind dann eigentlich auch im Rheinland geblieben. Warum fühlen Sie sich denn da so zu Hause?
Ja, das war gar nicht eine eigene Wahl, sondern ich bin mit meinem Vater damals, der ins Bundesgesundheitsministerium gegangen ist, mit 8 Jahren mitgewandert und bin eigentlich schon seit meinem 8. Lebensjahr im Rheinland. Und das Bayerische habe ich mir ja ganz schnell abgewöhnt. Wenn ich Gell gesagt habe, war das immer lustig in der Schule. Und mittlerweile würde ich sagen, ich bin ein eingebürgerter Immi und feier Karneval und die Kinder sind alle Kölsch aufgewachsen.
Sehr gut. Und witzig, ich wusste gar nicht, dass Gell dort auch, weil ich komme aus Hessen ursprünglich, ja. Und da sagt man es auch. Und ich würde auch fast sagen, ich habe mir es abgewöhnt in den 20 Jahren Köln, in denen ich jetzt hier lebe. Also ja. Herr Sausen, auch Sie sind im Rheinland zu Hause. Bevor Sie zu Helios gekommen sind, haben Sie in Aachen gearbeitet. Wo haben Sie denn studiert und warum ist es bei Ihnen die Notfallmedizin geworden?
Ich bin auch Kind des Rheinlands, bin tatsächlich auch rechtsrheinisch in Siegburg geboren, habe in Bonn studiert und bin dann eine Zeit lang nach Aachen gegangen, weil ich da eines der Häuser sehr interessant fand und unbedingt auch mal Rettungsmedizin in der Luft machen wollte. Da gab es einen Standort und dann hatte ich mich dort als junger Anästhesist beworben und bin da eine gewisse Zeit lang geblieben, bis dann die Sehnsucht ins Rheinland so groß war und dann auch die Möglichkeit, mich beruflich im Rheinland zu entfalten, um mich dann zurückzuführen. Aber zur Notfallmedizin bin ich tatsächlich gekommen über den Zivildienst. Ich wusste gar nicht, was man da ganz genau alles machen konnte und mir ist dann eine Stelle bei der Feuerwehr empfohlen worden, wo ich dann das erste Mal überhaupt Kontakt mit Notfallmedizin hatte und ich war leider direkt Feuer und Flamme und es endete in Praktika in Siegburg in der Anästhesie und dann war der Weg schnell zur Medizin und dann auch zur Notfallmedizin geboren von der ersten Minute an. Gab es keine Abweichung mehr.
Spannend. Und jetzt haben Sie natürlich schon eins erwähnt, ne? Wenn Sie sagen Helikopter, also da haben Sie mich direkt. Ich bin einmal in meinem Leben nur geflogen. Es war für mich das Abenteuer ever und ich würde am liebsten nochmal. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das sehr spannend war.
Definitiv, wunderschöner Arbeitsplatz, sehr vielseitig. Es ist nur eine Facette der Notfallmedizin. Mhm. Es war auch ein kurzer Reiz, der mich da gelockt hat. Und irgendwann ist die Notfallmedizin auch was ganz anderes als nur das. Aber das macht schon auf jeden Fall Spaß.
Ja, vielen Dank. Dann schauen wir uns vielleicht erstmal ganz generell Ihre Fachbereiche an. Wie funktioniert so eine Notaufnahme überhaupt? Welche Bereiche gibt es da?
Ja, das ist ja ein fachübergreifender Bereich, die Notfallmedizin. Denn wenn ein Patient mit einem Symptom kommt, dann ist ja häufig gar nicht klar, welche Fachrichtung eigentlich für ihn zuständig ist. Ne? Jemand mit Bauchschmerzen kann ja Probleme von Urologie über Gynäkologie, über Allgemeinchirurgie oder auch internistisch haben. Ne? Und das muss man herausfinden. Und deshalb arbeitet ja die Notfallmedizin symptomorientiert, dass man also nicht frühzeitig anfängt und sagt, das ist jetzt ein kardiologischer oder das ist jetzt ein Unfallchirurg. Na gut, bei den Unfallchirurgen ist es manchmal etwas einfacher. Wenn jemand mit dem Knöchel umgeknickt ist, dann ist es ziemlich klar, dass der unfallchirurgisch ist. Na, aber dass man sich erstmal am Symptom orientiert, dass man guckt, ist das ein stabiler Patient, ne, dass man ihm gut versorgt, dass er stabil ist. Ne? Es gibt ja diesen notfallmedizinischen Grundsatz, treat first, what kills first. Also wenn jemand mit Atemnot kommt, fangen wir eben an, die Atemnot zu behandeln. Denn wenn jemand keine Luft kriegt, dann ist es auch egal, was er für einen Blutdruck hat irgendwann. Ne? Also das ist prioritätenorientiert und dringlichkeitsorientiert. Und dann guckt man, dass man vom Symptom zur Diagnose irgendwann kommt. Und dann steht eigentlich, welche Fachrichtung dafür zuständig ist, erst ziemlich im Hintergrund,
heißt,
am Ende.
Heißt das aber im Umkehrschluss auch, dass Sie immer alle Fachabteilungen besetzt im Haus haben, sozusagen?
Ja, bei uns im Haus ist das so. Mhm. Na, also wir haben immer ein Kernteam der Notaufnahme, die interdisziplinär arbeiten. Also das ist auch meine Aufgabe als Chefärztin und mit meinem Oberarzt- und Facharztteam. Mhm. Und dann haben wir die Rotationsassistenten der Fachabteilung. Also das heißt, die Notaufnahme ist auch ein Pflichtbestandteil der Weiterbildung aller Fachabteilungen. Also der Kardiologe muss 6 Monate in die Notaufnahme, der Unfallchirurg sowieso und auch die anderen. Und das, wir haben dann diese Rotationsassistenten und das Kernteam der Notaufnahme. Und wir gucken uns die Patienten übergreifend an und dann helfen eben die Rotationsassistenten dann fachspezifisch das weiter zu behandeln. Mhm.
Jetzt ist das, glaube ich, eine Frage der Fragen, die sich viele stellen. Ich habe es eingangs schon kurz angerissen, wenn man in die Notfallaufnahme kommt, warum muss ich so lange warten? Sie haben es auch gerade schon ein bisschen angeschnitten. Sie arbeiten mit dem sogenannten Triage-System. Wonach entscheiden Sie denn sozusagen, wer wann an der Reihe ist?
Also das Wichtigste ist, das ist nicht willkürlich. Insgesamt muss man sagen, gibt es das Triage-System überhaupt nur, weil auch die Ressourcen einer Notaufnahme absolut endlich sind. Raum, Personal, Pflege, ärztliche Kompetenz. Und die muss man dann mit einer gewissen Priorität auch Patienten, die die Notwendigkeit haben, zukommen lassen. Also die Ressource ist endlich und das Triage-System dient nur, diese Ressourcen so einzusetzen, dass der dringlich behandlungsbedürftigste Patient auch die möglichst beste Aufmerksamkeit in dem Sinne bekommt. Das Ganze ist nicht willkürlich, das wird nicht gewürfelt, sondern das ist standardisiert, inzwischen auch wissenschaftlich gut begleitet, wo wir sagen, was für Kernfragen müssen wir denn einem hilfensuchenden Menschen, der sich in einer Notaufnahme vorstellt, sei es mit dem Rettungsdienst oder mit einer Überweisung vom Hausarzt oder aber auch als Selbstvorsteller fragen, wo wir dann letztendlich zu einem Ergebnis kommen, was nochmal auch durch den Human Factor, durch eine Kompetenz im Hintergrund reevaluiert und geprüft wird. Also das ist nicht nur anhand eines Schemas, sondern da muss nachher auch noch sagen, das Schema passt. Eine kompetente Notfallpflegekraft oder medizinische Fachangestellte. Und dann wird festgelegt, was braucht dieser Mensch in welcher Zeit? Und da ist es tatsächlich dann eben so, dass es überhaupt nicht danach geht, wie lange man dort wartet, sondern wirklich, wie stark sind die Symptome? Wie gefährlich ist dieser Patient erkrankt oder verletzt? Wie kann ich Gesundheitsschaden bestmöglich mit den Ressourcen, die in der Notaufnahme dann verfügbar sind, auch abwenden. Mhm. Und das kommt natürlich dazu, dass Leute, die sich vielleicht schwerst krank fühlen, lange warten müssen, weil sie einfach kein akutes Gesundheitsrisiko haben, was sofort abgewogen werden muss gegenüber Schlaganfällen, Herzinfarkten, Schwerverletzten. Und das ist ein Spannungsfeld, mit dem alle Notaufnahmen in den Wartebereichen umgehen müssen. Und da hilft nur Aufklärung. Und deshalb freue ich mich auch über diese Frage, insbesondere, dass die Menschen wissen, es geht nicht um Willkür und jeder fühlt sich als Notfall, ist aber vielleicht niemand, der gerade ein wirklich gesundheitlich unabwendbares Problem hat, wo man sich jetzt drum kümmern muss. Aber es ist immer ein Spannungsfeld und eine tägliche Herausforderung.
Genau. Und ich würde auch sagen, also ich bevorzuge eigentlich das Wort Ersteinschätzung gegenüber Triage, weil wenn man Triage so aus dem historischen Kontext sieht, dann ist es ja auch so, dass nicht alle alles bekommen und das ist ja nicht so. Bei uns werden alle Patienten versorgt, aber eben in der Reihenfolge ihrer medizinischen Dringlichkeit. Und deshalb ist es eigentlich schöner, wenn man von einem Ersteinschätzungsverfahren spricht. Das ist nur etwas sperriger und deshalb im Alltag spricht sich Triage schneller. Aber letztendlich geht es eben um eine Ersteinschätzung und eine Behandlungspriorisierung und nicht darum, um irgendetwas irgendjemandem vorzuenthalten.
Ich war, wie gesagt, schon ein paar Mal auch in der Notaufnahme mit unterschiedlichen Symptomen, vor einigen Wochen tatsächlich, weil ich meine Allergiespritze nicht vertragen habe. Das ging tatsächlich so schon echt in Richtung anaphylaktischer Schock und ich habe mich noch in ein Taxi gesetzt. Mir ging es sehr, sehr schlecht. Im Nachhinein hat man mir auch gesagt, ich hätte sogar den RTW rufen können, aber ich muss sagen, ich hatte Respekt davor und ich hätte mich das irgendwie nicht getraut, weil ich auch dachte, ja gut, aber ich meine, also mir geht's sehr schlecht auf mehreren Ebenen, aber ich falle gerade noch nicht tot um.
Ja.
Was sind denn die richtigen Notfälle? Mir würden da echt ein paar konkrete Beispiele mal helfen.
Ja, also das, eine Anaphylaxie, also eine allergische Reaktion, insbesondere wenn Sie Kreislaufbeschwerden haben und oder Luftnot, ist definitiv ein Grund, einen Rettungswagen zu berufen.
Okay, hatte ich tatsächlich auch.
Genau, ne? Also ja. Das ist immer ein Grund. Dann natürlich Leute mit Brustschmerzen, die in Richtung Herzinfarkt gehen und die auch ein gewisses Risikoprofil haben. Also wenn man Hanteln gehoben hat und man hat dann einen Brustschmerz mit 22 nach einem Fitnessstudio, dann ist man eher kein Herzinfarkt. Also neurologische Symptome halt vor allen Dingen auch, wenn ich eine Sprachstörung habe, wenn ich eine Sprechstörung habe, wenn ich auf einmal etwas nicht mehr bewegen kann. Also Lähmungen, gerade Schlaganfallpatienten sind diejenigen, die leider sehr häufig sich nicht trauen, den Rettungswagen zu rufen, weil das häufig eben nicht wehtut. Aber der Schlaganfall ist gerade eine sehr zeitkritische Sache und da darf man lieber einmal zu oft als einmal zu wenig den Rettungswagen rufen. Und ich denke, das ist so ganz genauso, Udo.
Definitiv. Ich glaube, das Wichtige ist, dass jeder weiß, wenn er nicht weiß, ob er ein Notfall ist oder nicht, kann er sich Hilfe suchen in dieser Entscheidung. Es gibt die 116, 117, das ist die Telefonnummer der hausärztlichen Notdienstversorgung, die einem beraten können. Natürlich ist über die 112 auch immer Hilfe zur Verfügung. Und der Hausarzt, wenn er erreichbar ist, kann auch da eine Fragestellung, glaube ich, hilfreich beantworten. Das geht immer darum, um Lenkung. Viele fühlen sich als Notfall, sind es in unserem Sinne vielleicht nicht unbedingt. Und umgekehrt gibt es viele, die nicht wissen, dass sie ein Notfall sind. Insofern ist die Lenkung, die Hilfestellung auch eine ganz große Aufgabe über die kassenärztlichen Vereinigungen, über die Hausärzte, aber auch über Leitstellen, die hoffentlich zukünftig viel mehr noch mit den anderen verschmelzen und als integrierte Leitstellen dann auch jegliche Frage kompetent beantworten können, damit der Patient eben niemals das Gefühl hat, ich weiß nicht, was ich tun soll. Im Zweifelsfall, 112 ist nie die schlechteste Lösung, aber viele bedürfen nicht des Rettungsdienstes und können auch in einer anderen Versorgungsstruktur genauso behandelt werden.
Genau. Und wenn es einem nicht so schlecht geht, gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, das online zu machen. Dieses Ersteinschätzungsverfahren, was die 116, 117, also die KV-Notdienste machen, das kann man sich auch online auf seinem Laptop aufrufen und dann kann man auch selber durchtesten, ob man ein Notfall ist, wo man hin muss. Und die sagen einem auch relativ schnell, rufen Sie bitte dann bei bestimmten Symptomen die 112. Also das ist halt auch eine Möglichkeit, wenn man noch nicht so zeitkritisch unterwegs ist, zu testen, wo muss ich denn eigentlich hin und wie schnell muss das sein.
Überlastetes Personal ist in der Notaufnahme natürlich auch nach wie vor ein Thema. Ich würde das gerne ein bisschen differenzierter noch betrachten. Ich muss zugeben, ich habe schon wilde Geschichten gehört und ich will jetzt auch gar nicht irgendwie mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigen, aber es gibt ja durchaus auch Fälle, wo Leute in die Notaufnahme kommen mit einem Husten und sagen, unter der Woche schaffe ich es nicht, meinen Hausarzt zu besuchen. Für mich ist halt einfach klar, dass das den gesamten Ablauf von ihnen durcheinander bringt. Sind das schon auch so die typischen Überlastungssituationen oder sind eher andere Gründe da vorherrschend?
Also für meine Notaufnahme kann ich eigentlich sagen, dass wir diese Fehlnutzung, die man damit ja anklingen lässt, sehr gering ist. Also ich muss schon sagen, ich würde sagen, das sind unter 5%, wo ich sage, also ihr hättet jetzt wirklich eigentlich erstmal zum Hausarzt gemusst. Und viele Leute haben doch ein ganz gutes Gefühl, wann sie in die Notaufnahme müssen oder nicht. Und man sieht das ja auch selbst von diesen Patienten, die wir in eine niedrige Dringlichkeitsstufe einstufen, grün, bleiben doch ganz viele dann doch stationär bei uns. Also die haben ein ganz gutes Gefühl, wann sie ins Krankenhaus gehören. Und man muss natürlich sagen, also sowohl hier Helios Bonn-Rhein-Sieg als auch wir in Siegburg haben natürlich auch den Vorteil, dass wir eine KV-Notfallpraxis am Haus haben und die wirklich viele Notfälle, also eben hausärztliche Notfälle abfangen. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, an Ostersonntag hat der Kollege der KV-Praxis 160 Patienten behandelt und wir hatten ähnlich viele. Und wenn ich mir halt vorstelle, diese 160 von ihm wären alle noch bei uns gewesen, dann wäre das schon schlimm gewesen. Aber das ist halt wirklich eine gute Unterstützung und das ist ja auch politisch so gewollt, dass Notaufnahmen und KV-Praxen zusammenarbeiten und das funktioniert bei uns ziemlich gut.
Wie ist das bei Ihnen?
Also ich merke auch einen in Anführungsstrichen positiven Trend, dass die Anzahl der fehlgeleiteten oder sich selber in die Notaufnahme begebenden Patienten nicht der gravierende Anteil ist. Man muss aber ganz klar sagen, wenn Sie sagen Stress, Belastungssituation, wir haben immer mehr Patienten. Und das merken wir insbesondere in den Jahren jetzt nach Corona, vorletztes, aber insbesondere auch in diesem Winter, nicht nur gefühlt, sondern gemessen, dass wir mehr schwerkranke Patienten wieder haben. Wir haben eine demografische Entwicklung, der wir uns stellen müssen. Wir haben über das Krankenhausstrukturgesetz zukünftig weniger Notaufnahmen. Das heißt, es gibt weniger Punkte, wo diese Versorgung stattfinden kann. Und das muss man antizipieren, spätestens jetzt. Also diese Zentren, Notaufnahmen, integrierte Notfallzentren, wie auch immer, müssen so aufgebaut werden, müssen sich so in Krankenhäusern abbilden, dass sie diesen Auftrag, wachsenden zukünftigen Auftrag, weiterhin gerecht werden können. Mhm. Und gleichzeitig dann auch noch Leute zu finden, die 24/7 für sich einen solchen Bereich zu begeistern, ist eine Riesenherausforderung auch im Personalmanagement. Also die Aufgaben werden nicht weniger. Ich finde die richtigen Patienten zunehmend auch in der Notaufnahme. Die Tatsache, wie Frau Schacher schon berichtete, dass es immer mehr Krankenhäuser gibt, wo in großen Notfallzentren die Kollegen der hausärztlichen Versorgung mit uns beim Filtern helfen, ist ein entscheidender Punkt zum Erfolg. Aber wie gesagt, wir müssen da uns klar bewusst sein, dass es weniger Notaufnahmen und mehr Patienten geben wird, die wir schwerkrank versorgen müssen. Das wird eine Herausforderung auch der nächsten Dekade.
Aber trotzdem ist die Notaufnahme ein toller Arbeitsplatz und ich finde, wir reden teilweise auch zu schlecht über die Notaufnahmen, eben mit der Überlastung oder auch ja Gewalt im Rettungsdienst und so weiter. Also die Notaufnahme ist immer noch ein super toller Arbeitsplatz. Ich mache das jetzt seit über 30 Jahren und ich würde es auch jederzeit wieder tun. Und natürlich ist es manchmal sehr voll, aber man hat hinterher auch ein tolles Erfolgserlebnis, wenn man sagt, das haben wir jetzt heute gerockt und wir haben das alles zusammen geschafft und wir haben diese Patienten gut versorgt. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr schöner Arbeitsplatz, sowohl aus der Pflege als auch im ärztlichen Bereich, weil man eben so viele verschiedene Dinge sieht und auch verschiedene Patienten sieht. Und wie gesagt, auch nach 30 Jahren habe ich fast jeden Tag noch irgendetwas, was ich noch nie so gesehen habe und wo ich das super spannend finde und auch die Geschichten der Patienten dahinter. Also deshalb, ich kann nur Werbung machen für den Arbeitsplatz Notaufnahme.
Schön, da kommt ganz viel Leidenschaft durch, das finde ich toll. Sie hatten es im Vorgespräch gerade schon gesagt und das ist ein Punkt, den ich wahnsinnig spannend finde, weil wir da wieder beim Thema sind. Ich als Patientin sehe ja nur einen gewissen Ausschnitt, wenn wir nochmal auf das Warten zurückkommen, weil es gibt ja durchaus auch Gründe, warum man halt warten muss und da kann man es einfach nicht schneller machen.
Genau. Ja, weil im Behandlungsprozess passieren ja bestimmte Dinge. Also zuerst kommt ja die Ersteinschätzung, die findet ja relativ schnell statt, weil das ja auch festgelegt ist in dem GBA-Beschluss zur Notfallversorgung, dass die eben zeitnah stattfinden soll. Und im Rahmen dieser Ersteinschätzung guckt sich ja die Pflegekraft den Patienten an. Häufig wird auch neben den Blutdruck und Puls, also den Vitalparametern, auch schon Blut entnommen und ein EKG geschrieben. Und wenn man für ein bestimmtes Krankheitsbild eben Blutwerte bestimmt, dann wandern die ja ins Labor und das dauert halt auch eine gewisse Zeit, bis die Blutwerte da sind. Und natürlich kann man auch oder werden Patienten häufig auch schon angeguckt, bevor Blutwerte da sind. Aber wenn man zum Beispiel hinterher eine CT-Untersuchung machen müsste aus bestimmten Gründen, dann ist man auch darauf angewiesen, dass halt Werte da sind für die Nierenfunktion, für die Schilddrüsenfunktion, dass der Patient nicht gefährdet ist. Und das dauert halt dann eine Zeit. Dann wird eine Röntgenuntersuchung eventuell gemacht. Die muss vom Radiologen auch befundet werden. Und das sind halt ja alles Zeiten, die sich aufaddieren. Und je mehr Patienten da sind, desto länger dauert das halt auch, weil halt auch die Laborgeräte können nur eine bestimmte Anzahl von Proben gleichzeitig bearbeiten und solche Sachen.
Ne? Ja, da sind wir wieder bei dem Kapazitätsthema.
Genau, auch, ne? Bei dem Kapazität, aber auch eben auch die Ärzte, ne? Also gerade nachts und am Wochenende im Bereitschaftsdienst, da haben wir natürlich auch eine etwas reduzierte Personalkapazität und wir sehen nicht unbedingt die Patientenzahlen dann rückgängig. Also es sind weniger Ärzte da, weil die da, und auch Pflegekräfte, weil die natürlich auch ihr Wochenende mal haben sollen und brauchen. Und dann müssen weniger Pflegekräfte und Ärzte gleich viel Patienten versorgt. Mhm. Und das geht natürlich auf die Zeit.
Klar, ne? Das ist logisch, ja. Sie leiten die ZNA in Siegburg seit etwa 1,5 Jahren. Als Sie damals gestartet sind, war eins Ihrer Ziele, die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen zu stärken und auch den Rettungsdienst weiter auszubauen. Was ist so Ihr Resümee jetzt nach dieser Zeit? Wie ist Ihnen das im Team gelungen? Und was sind vielleicht auch noch Ihre Pläne für die Zukunft?
Ja, also da ich habe ja schon eine sehr gut funktionierende Notaufnahme übernommen. Das war anders als in meiner vorherigen Stelle, wo ich wirklich die erste war, die überhaupt diese Notaufnahme als eigenständige Abteilung etabliert hat. Insofern hat das schon sehr, sehr gut funktioniert mit der Interdisziplinarität und der Zusammenarbeit mit der Fachabteilung. Und auch die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst funktioniert ganz gut. Also wir haben halt so eingerichtet, dass der Rettungsdienst sich über einen QR-Code bei uns zurückmelden kann, wie zufrieden sie sind mit der Versorgung der Schockraumpatienten und so. Da würde ich mir sogar wünschen, dass das noch ein bisschen intensiver genutzt wird. Wir treffen uns auch auf gemeinsamen Veranstaltungen und so. Also da war das schon auf einem sehr guten Weg und ich habe eigentlich diesen Pfad, der schon gebahnt war, nur noch etwas breiter getreten, muss ich sagen. Also da hat mein Vorgänger gute Arbeit geleistet auch.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie würden sich wünschen, dass es intensiver genutzt wird, wissen das dann einfach zu wenige Menschen?
Ja, es ist natürlich auch manchmal ein Zeitproblem. Also wir haben dieses Feedback-Formular mit dem QR-Code da im Eingangsbereich des Rettungsdienstes hängen, aber die haben halt häufig auch direkt den Folgeeinsatz und so weiter. Ne? Mhm. Und was natürlich eigentlich vom Rettungsdienst auch häufig gewünscht wird, was noch nicht auch so institutionalisiert ist, ist eben, dass die erfahren, was aus dem Patienten geworden ist. Mhm. Es gibt tatsächlich Datenschutzgründe, weil man das nicht routinemäßig übermittelt. Mhm. Der ärztliche Leiter Rettungsdienst darf das erfahren, da gibt es so, ne, aber dass das einzelne Team dann erfährt, was aus dem Patienten geworden ist, was ja auch eine Riesenmotivation ist in der Weiterversorgung, das wäre was, da könnte man noch mehr das aufbohren, damit das auch wirklich so weitergegeben kann, der Behandlungserfolg. Mhm. Ne?
Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen über Ihre Zukunftspläne gesprochen, Frau Dr. Schacher. Wie ist das bei Ihnen, Herr Sausen? Haben Sie konkrete Zukunftspläne?
Das ist eine relativ schwierige Frage im aktuellen
auch
Kontext.
Auch sehr offen.
Ja, auch sehr offen, ja. Also ich glaube, ich kann mich der Kollegin nur anschließen. Es ist eine große Herausforderung, Notaufnahmen so zu entwickeln, dass sie den Aufgaben der Zukunft gerecht werden können. Mhm. Das ist wirklich nicht trivial. Krankenhäuser haben in der Vergangenheit gelernt, wie wichtig Notaufnahmen für sie sind. Aber auch da muss man, glaube ich, immer wieder daran erinnern, dass das auch so bleiben wird. Mhm. Die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst ist essentiell, um die Versorgung der schwerstkranken Patienten sicherzustellen. Und man muss gut einfach sich in seinem Umfeld der auch hausärztlichen Versorgung einpassen. Also es geht darum, dass wir natürlich auch als Krankenhäuser Patienten brauchen, dass die Patienten uns brauchen und wir da möglichst versuchen müssen, für den richtigen Patienten den richtigen Weg zu finden. Mhm. Also für den Patienten, der geplant ins Krankenhaus kommen kann, diesen Weg gut auszuleuchten und für denjenigen, der dringend kommen muss, auch dann einen möglichst geebneten Weg über im Zweifelsfall die Notaufnahme ins Krankenhaus zu finden. Mhm. Das Thema Personal ist, glaube ich, ein Thema der nächsten Dekade. Wir werden Fachkräftemangel in der Medizin bewältigen müssen. Und Frau Schacher sprach eben schon davon, dass Notaufnahme einfach ein tolles, leidenschaftliches Fach ist. Dieses Fieber haben wir alle und wir müssen es aber schaffen, dass denjenigen, denen dieses Fieber innewohnt, dann auch Bedingungen haben, gerne in diesem Bereich weiterhin zu arbeiten und das auch bis ins hohe Alter. Also das ist ja anstrengend, Schichtsystem. Und was man sich nicht so bewusst macht, wenn man mal nicht im Gesundheitssystem oder in, sagen wir mal, Schichtberufen tätig war, wie anstrengend es ist, eine Leistung außerhalb der Regelarbeitszeiten am Wochenenden etc. abzurufen. Und das sind die Herausforderungen, die ich als gravierende ansehe. Mhm. Und das ist aber auch die Motivation, mit der ich eigentlich eine Notaufnahme leite, diesen Bereich dann dementsprechend für die Bedürfnisse der Patienten, aber auch der Mitarbeiter zu entwickeln. Mhm.
Genau, dass es ein Gleichgewicht ist. Insbesondere jetzt gerade, wo Sie es schildern, eben auch die soziale Komponente, ne? Weil das ist ja genau das. Man fällt halt raus, wenn alle anderen im Umkreis 9-to-5 arbeiten. Ne?
Mhm. Es ist asozial im wahrsten Sinne des Wortes, weil man eben, wie gesagt, wenn andere zum Grillen gehen, zur Arbeit fährt und das hat manchmal auch Vorteile, dass man irgendwie mal Sachen machen kann, wenn nicht irgendwie die ganze Innenstadt voll ist. Aber in den meisten Fällen sagt man, oder ich muss schauen, ob ich da Dienst habe. Mhm. Ne?
Ja.
Und das will man nur, wenn man wirklich eine Begeisterung, auch eine Wertschätzung vom Arbeitsplatz für die Tätigkeit erfährt. Und da bin ich dann auch nochmal jemand, der gerne mit einer Bitte an alle Patienten sich hier formulieren möchte. Wenn wir in der Notaufnahme auch noch Undankbarkeit verspüren für das, was da jeden Tag in allen deutschen Notaufnahmen geleistet wird, dann ist das wirklich was, was uns, glaube ich, auf dem Parkplatz, meinem Weg nach Hause auch manchmal traurig macht.
Genau.
Und sagt, wir haben doch alles gemacht, die hat keiner Pause gemacht, die hat jeder Überstunde gemacht. Mhm. Und ja, ich finde es auch nicht gut, dass du Wartezeit hast und ich würde mich schneller kümmern, aber ich bin froh, dass ich wenigstens einigermaßen meinem Auftrag gerecht geworden bin. Und dann will auch keiner Dankbarkeit von uns, glaube ich, in dem Sinne. Aber wenn wir das Gegenteil spüren, dann macht uns das traurig. Und da kann ich nur große Werbung für machen, dass Patienten da auch Verständnis für uns haben. Nicht nur wir für sie, das ist ganz klar, aber auch umgekehrt für die Leistung, die in deutschen Notaufnahmen dann wirklich auch abgerufen wird. In der Corona-Pandemie haben wir das gespürt, da war es modern und jetzt verliert man es schon manchmal wieder ein bisschen. Also das ist wirklich ein inniger Appell an alle, die uns besuchen kommen.
Kann ich total verstehen und umso wichtiger, dass wir hier heute sprechen, weil genau dafür soll ja auch, sag ich mal, Raum sein. Und das bringt mich eben gerade nochmal zu dem Stichwort selber mitdenken. Was ist denn wichtig, wenn man in die Notaufnahme kommt?
Genau. Was für uns ja immer ganz wichtig ist, welche Vorerkrankungen und Medikamente bringt der Patient mit? Wenn es Patienten sind, die schon bei uns in Behandlung waren, haben wir ja den Vorteil, dass wir durch das Krankenhausinformationssystem, durch die Digitalisierung jetzt ja mittlerweile zeitnah auf die vorigen Aufenthalte zurückgreifen können. Aber es gibt ja immer wieder Patienten, die noch nicht da waren oder die länger nicht da waren. Und da ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, welche Medikamente nehmen die denn aktuell. Und viele haben natürlich ihren Bundesmedikationsplan, aber eben nicht alle. Und mein Tipp ist, machen Sie einfach zu Hause mal ein Foto von den ganzen Medikamentenpackungen, die Sie haben, den Tablettenpackungen. Handy hat fast jeder dabei. Und wenn Sie uns das Foto zeigen, dann können wir damit schon viel anfangen. Dann wissen wir, welche Dosierung, welches Medikament. Denn wenn Sie mir sagen, Sie nehmen die kleine weiße Blutdrucktablette, es gibt leider fast nur weiße Blutdrucktabletten, das ist nicht so super hilfreich. Mhm. Ne? Also das wäre was, das würde uns das sehr erleichtern und auch die Kontinuität der Weiterbehandlung und der Medikation sicherstellen. Und wie gesagt, heutzutage hat ja fast jeder sein Handy dabei. Mhm. Oder Sie reisen, wenn Sie eben noch kein Smartphone haben, das ist bei den älteren Leuten tatsächlich doch öfter mal so, einfach von jeder Tablette-Packung den Deckel ab und stecken sich das ins Portemonnaie. Mhm. Dann können wir das auch gut zusammen aufarbeiten. Aber das ist etwas, was wirklich sehr hilfreich ist. Und das kann ja auch sehr gefährlich sein, wenn Patienten ihre Medikation nicht weiterbekommen.
Mhm. Absolut. Vor allem, wenn sie dann auch mal eine Zeit lang bei Ihnen verbringen sozusagen.
Ja, genau. Naja, ab irgendwann können wir ja dann einen Hausarzt wieder erreichen. Aber gerade so Mittwochnachmittags oder am Wochenende, wenn der Hausarzt eben nicht erreichbar ist, dann ist es ganz wichtig zu wissen, was nehmen Sie eigentlich für Medikamente. Das wäre sehr hilfreich. Oder auch, wenn es einen Allergiepass gibt, wenn es einen Schrittmacherpass gibt. Also wenn man irgendwelche medizinischen Ausweise hat, die immer gerne mitbringt.
Das ist doch ein sehr, sehr guter Tipp. Und wir hatten uns auch ganz kurz drüber unterhalten. Ich möchte es deshalb jetzt gerne nochmal anschneiden, weil wir nur im Vorgespräch drüber gesprochen haben, weil das gerade zum Thema passt, ist eben auch selber so ein bisschen mitdenken, wenn es um die Verpflegung geht. Weil wenn ich einige Stunden bei Ihnen Zeit verbringe, dann sitze ich da vielleicht auch schon mal ein bisschen auf dem Trockenen sonst. Ne?
Ja, also das ist schon so, Wasser haben wir immer im Angebot, aber es kommt eben häufig vor, dass Patienten mir sagen, ich hatte heute Morgen um 8 den Termin beim Hausarzt, dann hat er da schon gewartet, sind irgendwelche Untersuchungen gemacht worden, dann ist beschlossen worden, dass er ins Krankenhaus muss. Mittlerweile ist es irgendwie 12 Uhr und die Leute haben noch nicht gefrühstückt und so und werden dann halt irgendwann hungrig. Wie gesagt, Wasser haben wir immer im Angebot. Aus hygienischen Gründen ist eine Verpflegung mit Mahlzeiten in der Notaufnahme meistens schwierig darzustellen. Deshalb Profipatienten packen sich eine Flasche Wasser und vielleicht ein paar Kekse mit ein oder gehen nochmal auf den Weg beim Bäcker vorbei. Natürlich nicht, wenn ich akute Bauchschmerzen habe oder mir das Bein abgeschnitten habe und eine OP droht. Aber wenn es jetzt irgendwelche anderen Sachen sind, die abgeklärt werden müssen, etwas Zucker versüßt die Wartezeit auch tatsächlich. Also auch wir werden irgendwann hungrig und ich kann das gut verstehen, wenn Patienten da das Bedürfnis haben, aber wir können es halt nicht routinemäßig wie auf den Stationen anbieten. Sobald die Patienten dann auf den Stationen sind, kriegen sie natürlich ganz normal wieder ihre Verpflegung.
Da sind wir auch bei einem guten Stichwort, weil ich mich noch gerade gefragt habe, wenn man jetzt akut behandelt wurde in der Notaufnahme, man ist ja erstmal versorgt worden, wie geht es denn danach weiter?
Also die Notaufnahme hat ja prinzipiell erstmal den Auftrag zu entscheiden, welcher Patient muss überhaupt stationär aufgenommen werden oder nicht. Wenn wir jetzt von dem Kollektiv sprechen, die stationär aufgenommen werden müssen, ist je nachdem abhängig davon, was für eine Erkrankung oder von Verletzung man hatte. Muss man direkt in den OP, muss man noch einer weiteren Diagnostik zugeführt werden, also brauchen wir noch ein Großgerät wie CT oder sogar MRT oder geht es einfach nur darum, erstmal auf Station und da eine medikamentöse Therapie, eine Infusionstherapie oder sowas zu beginnen. Hängt ein bisschen immer davon ab, wie die Erkrankung sich initial darstellt. Es gibt immer so ein bisschen das Problem, dass das Bett nicht in dem Moment verfügbar ist, wo wir es dann eigentlich bräuchten. Auch das ist ein Problem, was wir alle in Notaufnahmen kennen. Insofern ist noch eine gewisse Wartezeit in der Notaufnahme, obwohl die Behandlung und Erstversorgung in der Notaufnahme eigentlich abgeschlossen ist. Ich will nicht sagen alltäglich, aber schon leider regelhaft zu verspüren. Also die Patienten müssen erst entlassen werden, bis wir dann tatsächlich auch das aufbereitete Bett auf der Station finden und die Patienten dann dort, sagen wir mal, einchecken können, sich so ein bisschen ausbreiten können, die Schwestern kennenlernen können, dann auch, wie Frau Schacher schon sagte, mit den ersten vollstationären Verköstigungen dann versorgt werden. Das ist, wie gesagt, leider auch immer ein Spagat. Die Krankenhäuser werden da besser und es gibt inzwischen so zentrale Belegungsmanagement, die einem da so ein bisschen die Bettensuche erleichtern, aber es ist so, dass es dann auch noch bis zur Station ein gewisser Weg ist und auch eine zeitliche Latenz da leider manchmal zu verspüren ist. Aber es wird sich auf jeden Fall um jemanden gekümmert. Es ist eine Pflegekraft zuständig. Die Therapie läuft schon, läuft weiter, beginnt. Weitere Untersuchungen sind unter Umständen geplant, stehen aus oder werden noch durchgeführt. Und das ist eigentlich so der nächste Schritt.
Wir hatten anfangs schon drüber gesprochen. Ich würde es gerne trotzdem nochmal erwähnen, weil ich schon das Gefühl habe, es ist schon so, dass viele Menschen diese Nummer nicht kennen, die 116 117. Also da geht es darum, dass man den ärztlichen Bereitschaftsdienst in Anspruch nehmen kann. Ich habe letztens total gute Erfahrungen damit gemacht, weil mir wirklich schnell weitergeholfen wurde. Und ich habe sie aber auch das erste Mal gewählt. Warum ist es so, dass viele Menschen diese Nummer nicht kennen? Einfach insgesamt zu wenig Aufklärungsarbeit in unserem Land?
Genau, ich glaube, das ist... ich glaube, es ist besser geworden. Es gab ja die Elfen, da gab es ja so diese Fernsehwerbung, ne, diese blauen und rosa Elfen, die 116 und 117. Aber die 112 und auch die 110 sind als Notrufnummern natürlich viel fester eingebrannt. Und deshalb glaube ich, dass so eine integrierte Leitstelle, die Herr Sausen ja auch schon erwähnt hat, das ist ja auch für politisch für die Zukunft geplant, sehr viel hilfreicher ist, dass man bei einer Nummer landet und die einem dann entscheidet, wo es weitergeht, ne? Die eine systematische Abfrage haben und dann den Patienten auch auf den richtigen Pfad leiten. Aber bis dahin ist es natürlich gut, wenn man die 116, 117 kennt und auch wählt.
Insgesamt wissen, glaube ich, nicht alle Patienten oder Menschen in Deutschland, dass sich im Prinzip die Notfallversorgung in drei Bereiche teilt. Das ist einmal der Rettungsdienst klassisch, der über die 112 führend erreichbar ist. Dann den stationären Notfallbereich, wo die Eingangspforte durch die Notaufnahmen gestaltet wird. Aber auf der anderen Seite der Großteil eben im Bereich der hausärztlichen Versorgung sind. So, Hausärzte, wissen wir alle, haben gewisse Praxisöffnungszeiten. Dann endet aber nicht der Auftrag der Hausärzte, sondern die stellen die Praxiszeiten dann über eben die Notdienstpraxen, die sich jetzt zunehmend auch in größeren Krankenhäusern als Portalpraxen finden, wieder. Aber auch über den Bereitschaftsdienst oder auch vielleicht synonym Fahrdienst. Also die Hausärzte kommen im Zweifelsfall auch zu einem nach Hause, besuchen einen dort, wenn man jetzt doch vielleicht erkrankt ist, nicht sehr gut gehfähig ist, aber die Behandlungsdringlichkeit nicht so hoch ist, dass man unbedingt in eine Notaufnahme geleitet werden muss, dann gibt es auch diesen Fahrdienst. Und über diese 116, 117, das ist ein Callcenter, was sehr, sehr kompetent und auch personalstark aufgestellt ist, kann man viele diese Dinge eben organisieren, den Fahrdienst erbitten oder eben auch dort die Information bekommen, nein, das ist etwas, was über den Rettungsdienst jetzt ins Krankenhaus muss, wir schicken Ihnen den, also diese 116, 117 hat dann eine hohe Steuerungsfunktion, ist auch neu mit einer Werbekampagne in den letzten Jahren viel beworben worden, aber jede Gelegenheit nutzen, das ist eine Nummer wie die 112 deutschlandweit, die man eben in solchen Fällen auch mal nutzen kann, gerade wenn man denkt, für den Rettungsdienst ist es noch etwas zu viel, aber ich brauche trotzdem jetzt irgendwie jemanden, der mich berät.
Genau.
Dann werde ich sie auch gerne nochmal in die Shownotes schreiben, damit wir sie da überall plakativ haben. Immer mehr zentrale Notaufnahmen arbeiten eng mit der Kassenärztlichen Vereinigung zusammen. Wir haben eben am Anfang schon drüber gesprochen, damit ja PatientInnen bestmöglich, aber natürlich auch effizient versorgt werden. Und dafür gibt es auch diesen gemeinsamen Tresen, an dem dann entschieden wird, ob es sich um einen Notfall handelt oder nicht. Sie hatten ja schon so ein bisschen Ihre Erfahrungswerte geschildert. Warum ist das noch nicht überall Standard? Ist das ein Kapazitäts- und ein budgetäres?
Ja, manchmal ist es auch ein räumliches Problem. Also da sind wir natürlich sowohl in Helios Bonn-Rhein-Sieg als auch bei uns in Siegburg privilegiert. Also ihr habt das ja gerade auch in der Presse sehr schön umgesetzt, dass ihr den gemeinsamen Tresen da habt in Bonn. Und auch bei uns in Siegburg ist es wirklich Tür an Tür, während es manchmal halt auch noch räumlich getrennt ist und gar nicht so gut umzusetzen ist. Und es ist natürlich so, die Zahl der Notdienstpraxen ist in den letzten Jahren reduziert worden. Es kann nicht jedes Krankenhaus eine Notdienstpraxis mehr haben. Das war zum Beispiel in Köln auch ein großes Thema. Und es gibt halt einige Häuser, die das nicht haben, keine Praxis, also Tür an Tür. Und deshalb können die auch keinen gemeinsamen Tresen aufbauen. Und es wird auch perspektivisch so bleiben, weil auch die Hausärzte und Fachärzte werden ja eher weniger altersbedingt. Also sie werden nicht mehr KV-Praxen besetzen können.
Jetzt haben Sie schon sehr, sehr viele Einblicke gegeben, die ich total spannend finde. Und Sie haben es auch sehr nahbar gemacht. Sie haben einen sehr fordernden Alltag. Trotzdem finde ich es total schön, einfach zu erleben, wie viel Leidenschaft dahinter steckt und wie gern Sie diesen Job machen. Was ist denn trotzdem so Ihr Ausgleich für den Alltag? Was haben Sie so für Leidenschaften?
Gutes Essen und mit dem Hund spazieren gehen.
Gute Kombi. Was ist es bei Ihnen, Herr Sausen?
Ich finde ganz viel Kraft in der Familie. Ich mache sehr gerne Sport und ich habe eine hohe Leidenschaft für elektronische Musik und die bringt mich immer auf ganz andere Gedanken und sehr, sehr schnell.
Schön. Das sind doch gute Ventile. Wenn es jetzt vielleicht noch eine Botschaft gibt, die Sie beide raussenden könnten, damit wir vielleicht auch alle so ein bisschen mithelfen, dass unsere Notaufnahmen besser funktionieren. Wie sähe die aus?
Also Geduld und Respekt, das wäre das, was ich mir von den Patienten wünschen würde und dass sie sicher sind, dass sie gut versorgt werden.
Das ist total schwierig, das noch irgendwie zu ergänzen, dieses Gefühl, dass alle diejenigen, die in der Notaufnahme arbeiten, auch mit dem Respekt begrüßt werden, dem sie hoffentlich auch den Patienten begegnen, das wäre schon etwas, was alle anderen Dinge quasi nichtig oder unwichtig macht und erträglich. Und dann macht Notfallmedizin Spaß, dann sind Notaufnahmen dazu in der Lage, das zu leisten, was sie leisten müssen. Und dann sind alle Patienten, da schließe ich mich gerne an, auch gut versorgt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dann ganz herzlichen Dank für dieses interessante und schöne Gespräch mit Ihnen beiden. Ich hoffe, dass sich da noch einiges weiterentwickeln kann, sowohl technologisch als auch gesellschaftlich. Ich glaube, da haben wir alle so ein bisschen was zu tun. Vielen Dank auch, wie gesagt, von mir nochmal für diese wichtige Arbeit, die Sie ja jeden Tag mit Ihren Teams leisten vor Ort. Udo Sausen, Chefarzt der ZNA am Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg und Dr. Silvia Schacher, Chefärztin der ZNA am Helios Klinikum Siegburg.
Ja.
Vielen Dank.
Schön, dass auch ihr heute mit dabei wart. Eure Fragen, euer Feedback und eure Bewertungen, die nehmen wir sehr, sehr gern entgegen, wenn ihr möchtet, einfach über die Social-Media-Kanäle oder ihr könnt uns auch im Podcast-Kanal bewerten oder mal eine Folge weiterempfehlen. Ich glaube, gerade die heutige Folge sehr, sehr spannend und für viele Menschen sehr, sehr wichtig. Nächstes Mal geht's um eine wichtige Stütze in unserem Körper, und zwar um die Wirbelsäule. Wenn die nicht mehr so richtig ihren Job macht, dann kann es schon mal sein, dass sie versteift werden muss. Das klingt vielleicht erstmal heftig, das sorgt aber tatsächlich dafür, dass wir wieder stabiler werden und letztendlich auch wieder mehr Lebensqualität zurückkriegen. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Passt auf euch auf, bis ganz bald.
Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.